Hallo Annette.
Hallo Brigitte, wir zwei heute hier.
Ja, ja, ganz ungewohnt. Unsere, Führerin, Anführerin.
Auf jeden Fall ist Nina in Urlaub.
Genau.
So sieht's aus.
Und deshalb versuchen wir das heute mal so gemeinsam zu wuppen.
Ja, ganz genau. Ja, du hast auch den Anfang schon ganz gut gemacht. Und ja, was hast du für Bücher heute mitgebracht?
Ich habe eine ganze Menge, weil ich lese im Moment querbeet. Das heißt also nicht, dass ich alle von vorne bis hinten schon durchgelesen habe. Mhm. Manche bieten sich auch an, sie nur abschnittsweise zu lesen. Mhm. Und dann kann man sie erst nochmal zur Seite legen und dann beim nächsten Mal wieder ein Häppchen Literatur nehmen.
Ja.
Aber was ich auf jeden Fall ganz gelesen habe, weil ich das wirklich sehr spannend gefunden habe, das ist die autobiografische Erzählung von der Sigrid Nunes.
Ja, dann sag mir was. Der Name, der hat doch mal ein Freund, das mit dem Hund, die Geschichte geschrieben auch.
Genau.
Mhm.
Aber das ist jetzt halt autobiografisch und ist einfach ganz faszinierend, weil es geht darum, eine junge Frau sucht ihren Platz. Und das wird ihr erst so in Rückblicken bewusst, wie verzweigt eigentlich ihr Lebensweg gewesen, nicht ihr Lebensweg, der Lebensweg ihrer Eltern gewesen ist. Also das ist ganz…
Das macht sich ja auch auf ihr eigenes Leben oder für ihr eigenes Leben bemerkbar.
Genau.
Mhm.
Deshalb ist es auch manchmal schwierig zu sagen, das bin ich jetzt.
Mhm.
Und worum geht's? Der Vater von…
Ist es eine Ich-Erzählerin? Also kann man davon ausgehen, dass es wirklich sie betrifft, also Sigrid Nunes, dass das wirklich ihre eigene Geschichte ist?
Es ist ihre eigene Geschichte. Mhm. Siehst du, ich habe da so schnell dann durchgelesen. Doch, es ist eine Ich-Erzählerin. Auch.
Ja,
also sie transponiert das nicht mal. Also es ist wirklich ist ihre, aber sie betont das nicht so, dass es, ne, sie ist eine Ich-Erzählerin und erzählt eine Geschichte. Aber man weiß halt im Nachhinein, dass es… dass es ihre ist.
Mhm.
Also es geht zum einen um ihren Vater, der chinesische Wurzeln hat, allerdings auch Wurzeln väterlicherseits. Also sein
ihr Großvater
ist im Grunde genommen, ihr Großvater ist Chinese und ihre Mutter stammte aus Panama.
Oh.
Also eigentlich eher so
Latino-amerikanisch.
Und so sehr viel über das Leben ihres Vaters hat sie nicht, also als Kind nicht erfahren. Mhm. Er hat dann wohl am Anfang mal bis zu seinem 10., 12. Lebensjahr in China gelebt und ist da aufgewachsen und ist aber dann wieder zurückgekommen nach in die USA. War da, im Grunde genommen hatte er eigentlich immer diesen Einwandererstatus, aber im Zweiten Weltkrieg ist er eingezogen worden als Soldat und dann wirst du eingebürgert, dann wirst du US-Amerikaner.
Ja.
Die Mutter von der Erzählerin ist Deutsche. Die hat nämlich ihr Vater quasi als Besatzungssoldat damals kennengelernt. Und die Mutter wurde dann auch relativ schnell schwanger. Jedenfalls hat er sie mit zurückgenommen in die USA. Und an ihren Eltern konnte man sehr gut erkennen, wie sich Migration eigentlich nicht gelingen kann oder nicht gelingt.
Ja, ja.
Ihr Vater hat die ganze Zeit gearbeitet, um halt diese Familie durchzubringen und hat sich aber nie als Amerikaner gefühlt, hat auch nie richtig gelernt, Englisch zu sprechen.
Das habe ich mal auch gehört.
Mhm. Also es war auch dann immer so eine gewisse Sprachlosigkeit bei ihm.
Mhm.
Und ihre Mutter hat zwar sehr gut Englisch gelernt und konnte das auch gut, allerdings mit ihrem unverwechselbaren, harten deutschen Akzent da drin. Aber auch sie hat immer so ein bisschen auf die Amerikaner runtergeguckt. Ne?
Also runtergeguckt?
Doch. Also, dass sie ihren Müll auf die Straße geworfen haben. Und ne, also, es war nicht so ordentlich. Sie hat aber auch immer einen gewissen Stolz. Also, die Familie hat nie irgendwie so Sozialhilfen oder so beantragt, obwohl sie wirklich… Sehr wenig Geld hätten machen können. Das war also auch unter der Würde ihrer Mutter. Das kam für die gar nicht in Frage. Und das Zuhause so wie sie das eben auch ihren Kindern, auch der Sigrid, vermittelt hat, war Deutschland. Immer.
Also.
Sie ist dann zwar nachher mal noch zweimal in Deutschland gewesen und kam dann eigentlich auch immer sehr enttäuscht zurück, weil das, was sie sich da unter Deutschland vorgestellt hat oder was sie in Erinnerung hatte, war eigentlich nicht mehr das. Aber so ganz klassisch auch diese Beziehung zwischen den Eltern, die sicherlich nicht unbedingt liebevoll geprägt war, kann man da auch daran erkennen, die drei Töchter, die ihre Mutter geboren hat, also eine war Sigrid,
ja,
haben alle diese nordischen Namen, die ihr Vater im Grunde genommen nicht aussprechen konnte.
Ja, als chinesischer Einwanderer.
Sigrid ist schwierig. Ganz schwierig.
Ja.
Also viel in dem Roman geht es halt um Sprachlosigkeit, also wirkliche Sprachlosigkeit, weil man diese Sprache nicht lernen kann, will und dementsprechend auch nicht versteht.
Ja.
Aber auch diese gewollte Sprachlosigkeit.
Man und vielleicht auch so ein bisschen drüber. Heimatlosigkeit. Also wenn du sagst, die sind in Amerika nie richtig heimisch geworden. Deutschland hat sie jetzt auch nicht so ganz über, also war jetzt auch nicht das Bild,
Eltern.
Nicht das, was was sie sich davon erwartet haben. Dann kommst du wieder nach Amerika zurück, das ist es dann auch nicht. Nach China ist der Vater, geht gar nicht mehr. Also irgendwie so ein bisschen entwurzelt, ja, so ein bisschen keine Wurzeln, keine Identität so richtig.
Also spannend fand ich dann halt, dass die Nachkommen, also Sigrid, die in Amerika aufgewachsen ist, immer gesagt hat, ich hätte so gern einen richtig amerikanischen Vornamen. Also die hat alles daran gesetzt, nicht aufzufallen.
Ja.
Und war nach vielen Jahren mal irgendwie so völlig irritiert, als jemand zu ihr sagte, ach, ihre Mutter hatte einen Asiaten geheiratet? Also das hat sie sehr…
Ja, aber fühlt sie sich denn jetzt in Amerika heimisch oder hat sich dieses Zerrissensein der Eltern auch noch auf die Töchter übertragen?
Also auf sie sicherlich nicht. Bei ihren Schwestern, das wird nicht so deutlich, weil das Buch dreht sich hauptsächlich um sie. Also
klar.
Bei ihr sicherlich nicht. Also sie hat sich da in diesen familiären Sog nicht
mit reinziehen lassen. Weil das ja oft die Sache ist, ne? Dass man im Grunde das Erbe der Eltern tatsächlich so ein bisschen weiterträgt.
Und man kann das ja auch sehen. Also sie hat dann immer schon, als sie älter war, Sprachunterricht gegeben, also Englischunterricht für Einwanderer.
Naja gut, um dieses Schicksal ihres eigenen Vaters so ein bisschen entgegenzuwirken.
Und auch da ist sie halt auf die unterschiedlichen Ausrichtungen gestoßen. Es gibt welche, die wollten auf jeden Fall und unheimlich gerne und ganz schnell gut Englisch lernen, um heimisch zu werden, um da auch Wurzeln schlagen zu können, also um diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Und es gab dann auch wieder solche, für die haben das ausgeschlossen, sind in ihren ganz kleinen familiären Clan zurückgegangen.
Genau, in ihrer Blase geblieben. Ja, ne? Ja, also alles in allem ein interessanter,
Roman. Es ist wirklich ein interessanter, packender Roman und es ist nicht nur diese Migrationsgeschichte oder der Migrationshintergrund ihrer Eltern, sondern es ist zum Beispiel auch, wie sie sich als junge Frau dann gesehen hat, gefühlt hat in Amerika.
Und im Grunde sich auch so ein Stückchen freigeschwommen hat von dem, was ihre Eltern vorgelebt haben oder gelebt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich kann im Grunde mit dem Roman, den ich jetzt besprechen wollte, vom Typus her fast anschließen. Also es ist auch ein Familienroman, spielt allerdings in Odessa. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so ganz gut überliefert, aber ich glaube, es hat auch sehr autobiografische Züge. Die Autorin heißt Irina Kilimnik. Kilimnik. Und das Buch heißt Sommer in Odessa. Es spielt im Jahr 2014. Das sagt uns dann Odessa, Krimbesetzung, also dieses ganze historische oder diese ganze Sache schwebt so wie ein Damoklesschwert über dieser ganzen Geschichte. Es wird nie so richtig angesprochen. Es gibt dann so ein paar Hinweise, dass es meinetwegen auch Ehepaare in dem Umkreis der Protagonistin gibt, wo der Mann pro-russisch ist und die Ehefrau pro-ukrainisch und sie sich dann auch trennen. Also dass es so unterschwellig diese Diskrepanz gibt. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das, also es ist kein politisches Buch. Es ist kein, das ist nicht das oberste Ziel.
Aber das ist ja eigentlich auch schon historisch, diese Diskrepanz. Ne?
Ja. Die ist im Grunde historisch, weil ja immer zwei Völkergruppen, glaube ich, da in dieser Gegend gewohnt haben. Es kam natürlich durch die Besetzung der Krim nochmal so ganz klar zum Ausdruck oder wurde dann richtig zum Problem. Wer geht dann wohin und auf welche Seite schlage ich mich dann jetzt? Ja. Aber tatsächlich ist dieser Sommer 2014 in Odessa ein ganz heißer. Es ist ein heißer Sommer und Olga ist die Protagonistin. Und sie lebt mit ihrer ganzen Familie. Das heißt, es ist eine etwas kuriose Familie. Sie lebt mit ihrer Mutter, deren Schwestern und den ganzen Cousinen. Und es sind nur Frauen in einer riesengroßen Wohnung, die immer so, kam immer eine kleine Wohnung auf der Etage dazu. Und man hat dann irgendwelche Durchbrüche gemacht, hat dann immer wieder die Wohnung kurios erweitert. Das ist so ein kleines Labyrinth. Und es gibt einen Mann in diesem ganzen Konglomerat, das ist der Großvater, also der Vater ihrer Mutter und ihrer Schwestern und der Großvater dieser ganzen Cousinenhorde. Und der hat die alle fest im Griff. Der hat also jeglichen Vater und Ehemann vergrauselt, die sind alle abgehauen. Und er hat die alle auf eine sehr patriarchalische, sehr, also manchmal beim Lesen unerträgliche Art und Weise im Griff.
Und das lassen sich die ganzen Frauen gefallen?
Das lassen sich die ganzen Frauen, die sind alle berufstätig, die sind alle relativ tough, das lassen die sich alle gefallen. Aber dieser Sommer bringt halt Änderungen. Der Opa hat Geburtstag und es erscheint ein Freund aus Amerika und der mischt diese ganze Frauenhorde da so ein bisschen auf. Olga ist ein junges Mädchen, die studiert Medizin, aber auch nur, und das ist jetzt wieder autobiografisch verbirgt, das hat Irina Kilimnik auch gemacht, hat mit angefangen Medizin zu studieren, weil ihr Opa als geborener Hypochonder da sehr großen Wert drauf legt, dass ein Arzt im Haus ist. Aber Olga, sie geht dann in diese Vorlesungen und naja, es ist einfach so gar nicht ihr Ding. Aber sie macht das halt, weil man macht das, was der Opa sagt, ne? Aber wir merken dann im Verlaufe dieses Sommers, wie sich das Ganze dreht. Sie hat auch immer, also und hier Olga hat auch immer einen jungen Mann gehabt, den sie ganz toll fand und hat immer gedacht, das ist ihre große Liebe, den findet sie ganz toll. Sie ist ja nie so richtig an ihn rangekommen, aber in diesem Sommer passiert ist, was passiert, das findet sie irgendwie ermüdend. Also ich kann ihm überhaupt nichts mehr abgewinnen und denke, boah, wem bin ich da denn da immer hinterher? Wem habe ich in meinen Fantasien immer so toll gefunden? Nun habe ich ihn und denke, boah, nee. Dann hat sie eine Freundin, die, da ist das wieder, da sieht man wieder auch diese Diskrepanz, die will unbedingt nach Deutschland, weil sie kann diesem östlichen, also dieser drohenden Annexion von Russland nun gar nichts abgewinnen. Sie will nach Deutschland, sie will diesen westlichen Konsum und Luxus und alles. Und Olga weiß so gar nicht dann, wo sie hin will. Auf der einen Seite will sie diesem Opa gefallen und der Familie, weil das Familie ist halt eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber es ist halt eine Entwicklung, die in diesem Sommer vonstatten geht. Und das ist interessant zu bemerken. Wie entwickelt sich die Familie? Wie entwickelt sich Olga? Und das macht den Reiz.
Aber die anderen Familienmitglieder entwickeln sich auch.
Es die ist entwickeln jetzt
nicht nur
sich
an dieser
auch.
Person die von Olga.
Sich, diese die entwickeln Umbruch. Sich auch. Aber Olga ist nun mal die Protagonistin. Ja. Es ist die, ich denke, auch ich Erzählerin, es ist die, es ist ja autobiografisch mehr oder weniger auch, autofiktional, wie man so schön sagt. Eine Tante zum Beispiel, ich würde jetzt spoilern, wenn ich jetzt erzählen würde, was die macht. Aber ja, es ist für alle eine Entwicklung und am Ende des Sommers kommen sie alle so ein bisschen anders raus, als sie reingegangen sind.
Aber und es bleibt zusammen, das Familiengefüge, oder wird's?
Ich spoiler da nicht. Nee, okay. Das wäre zu viel des Guten. Das geht nicht. Okay, das geht nicht. Okay, dann brauchst du es nicht mehr lesen.
Was? Doch, die
also ich, es hat mich, ich habe es in einem Rutsch tatsächlich gelesen. Ja. Ich hatte also eine lange Zugfahrt und habe es wirklich, ja, sehr fesselnd. Ich habe es in einem Rutsch gelesen. Heißt jetzt nicht, dass das so einfach so
zum Runterlesen
ist. Es ist unterhaltsam, ist einfach von der Psychologie her auch interessant und man muss einfach dabei bleiben. Also darauf wollte ich hinaus. Das hat einfach so ein, also es hätte mich auch keiner stören dürfen. Okay. Ja, das war Irina Kelimnik, Sommer in Odessa, erschienen bei Kein und Aber.
Ja, ich glaube, das muss ich noch nachfügen. Ich habe eben das gar nicht gesagt, weil es auch so ein sperriger Titel ist. Also das Buch, was ich vorgestellt habe, ist von Sigrid Nunes und heißt Eine Feder auf dem Atem Gottes.
Mhm.
Der Titel hat so ein bisschen Bezug dazu. Sie hat als junges Mädchen Ballett getanzt.
Mhm.
Und da steht das dann ein bisschen mit in Verbindung, dieser wirklich sperrige Titel.
Okay.
Das Buch ist im Aufbau Verlag als Taschenbuch erschienen.
Das sieht toll aus, was du jetzt als nächstes hast. Also ich habe das gestern schon von Weitem gesehen und habe gedacht, wow, das sieht richtig klasse aus.
Ja,
das Cover.
Ist, ja, das ist von Claire Keegan, heißt Reichlich spät und ist im Steidl Verlag erschienen.
Ja, die machen immer schöne Bücher. Ne?
Die machen wunderbare Bücher, so vom Aussehen. Also das hat auch wieder einen wunderbaren Leineneinband. Da drauf sind zwei Kirschen.
Ja, aber richtig satt.
Prall und satt und so. Mhm. Es ist ein ganz schmales Bändchen, aber das, was du jetzt gerade geschildert hast, man sieht das Cover und denkt, oh, was ist denn das?
Ja,
so ging es mir auch. Ich habe es in die Hand genommen und dann habe ich gedacht, spannend, ja, würde mich jetzt interessieren. Es ist wirklich ein ganz schmales Bändchen. Es sind, ich muss nochmal genau gucken, es sind 55 Seiten, mehr ist es nicht. Es ist, aber es ist, ich finde es wunderbar. Es ist so eine Momentaufnahme. Worum geht's da? Es ist ein Sommertag in Dublin und nach einem scheinbar ereignislosen Tag im Büro nimmt der Protagonist den Bus nach Hause. Und dieser Protagonist hat es irgendwie in sich. Man sieht eigentlich immer nur die Welt um ihn herum aus seiner Perspektive und es ist dann eigentlich so ein bisschen Rückblick auf die Wochen, Monate davor. Und das, was du geschildert hast, dass da jemand in der Familie in Odessa die ganzen Frauen, die eigentlich doch sehr selbstbestimmt sein könnten, so im Griff hat, das hat hier mit dem Buch auch ganz viel zu tun. Es spielt in Irland. Es hat, es nimmt so die irischen Männer, ob das jetzt heute noch so ist, also ich denke, das Buch ist auch so noch vor 10, 15, 20 Jahren geschrieben, lassen wir mal freundlicherweise dahingestellt sein. Aber die sehen sich noch sehr patriarchalisch und
katholische Kirche.
Ja, kommt vielleicht auch noch mit dazu, ist aber bei den Protagonisten hier jetzt nicht, kommt das nicht so raus, so ein kirchlicher Bezug. Aber es geht eigentlich darum, dass er eine sehr enge Beziehung zu einer Frau hatte, einer Französin. Und also das ist unglaublich, das ist so trocken, der Stil, wie das erzählt wird, aber da ist in so wenigen Sätzen kommt so ein ganzes Universum
mit. Es muss ja sehr dicht sein, auf so
das
vielen,
ist sehr, sehr
so
dicht.
Wenigen Seiten, doch relativ komplexe Aktionen,
Also ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade finde, sonst sage ich es ja einfach mal, oder erzähle ich es mal einfach so, die Geschichte. Also es geht darum, es fehlte was zum Abendessen. Sie wollte gern einen Kuchen backen, einen Kirschkuchen, deshalb die Kirschen vorne drauf. Und dann müssten die noch eingekauft werden. Und er sah eigentlich jetzt nicht ein, dass er jetzt losgeht und die Kirschen kauft, ist aber dann doch gegangen. Und dann sie sind zusammengegangen in das Geschäft. Und gut, es war jetzt nicht unbedingt die Zeit für Kirschen, also dementsprechend teuer. Und er hat dann nur berechnet, was die Kirschen jetzt gekostet haben. Und also so, ich kann das gar nicht sagen. Ich fand das so
kleinlich, pingelig
und kleinkariert. Und eigentlich, also es kommt auch in den 50 Seiten vor, dass er eigentlich leidet, weil das nicht so glücklich verläuft mit dieser Bekanntschaft. aber andererseits auch dermaßen borniert ist, dass man denkt, komm Kerl, ist gut,
dass die gegangen ist.
Dass die gegangen ist und sich nicht hat da.
Also er ist der Protagonist, ne? Ja. Das ist der, der am Anfang Bus gefahren ist.
Genau, oder? Mhm. Genau. Okay. Es wird auch alles so aus seinem, ne, seinem Blickwinkel erzählt. Mhm. Also wirklich, wie er auf die Welt guckt, wie er, während er Bus fährt, was er da unterwegs für Leute sieht und solche Dinge. Aber
im Kern der Geschichte ist die Beziehung, oder?
Ja, aber die Frau kommt niemals zu Wort. Also die ist, sie wird nur beschrieben. Und bestimmte Episoden, die er mit ihr erlebt hat, werden beschrieben. Aber sie kommt nicht zu Wort. Sie ist ja auch nicht mehr da.
Interessant. Es ist ja ein kurioses Buch, offensichtlich.
Es ist kurios, ne? Und man liest, das liest man wirklich in einem Rutsch durch. Ja. Ja, aber es ist.
Was glaubst du, reichlich spät? Wofür? Was macht der Titel jetzt?
Das weiß ich nicht, weil ich habe nicht den Eindruck, dass er ganz zum Schluss die Erkenntnis hat, warum das jetzt gescheitert ist.
Ja. Und die Oder er reichlich vielleicht spät. Reichlich spät irgendwie zu einer Erkenntnis gekommen ist, vielleicht.
Ich habe nicht den Eindruck, dass er wirklich zu einer Erkenntnis gekommen ist.
Also eigentlich kein sympathischer Protagonist?
Nein, gar nicht.
Okay. Ja, interessant. Aber es sprachlich, so,
sprachlich ist das hervorragend,
ne?
Ja, ja, ja. Also eben solche, auf so wenig Zeilen, so wenig Text, so viel.
Also im Grunde eine größere Kurzgeschichte. Ja. Letztendlich ist es der Stil einer Kurzgeschichte, wenn man auf kurze irgendwie so ein Peng-Augenblick schafft. Ne?
Genau. Aber der ist wirklich ganz beeindruckend geschildert.
Ja, also ja. Aber ich glaube, die hat ja schon öfter, oder das ist ja ihre Eigenart, so eher kürzere, prägnantere Prosa zu schreiben, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ne? Aber ja, sieht also auf jeden Fall toll aus und hört sich super interessant an. Ja.
Also wie hinten drauf steht, das kann ich nur unterstreichen. Kein Wort zu viel und jeder Satz von durchscheinender Klarheit.
Ja.
Das ist wirklich
Wahnsinn. Das ist die Qualität, ne? Mhm.
Man muss natürlich sagen, das ist für 50 Seiten jetzt auch nicht so ganz billig, aber es ist einfach
steidel,
auch schon steidel und es ist haptisch
schön. Ein,
man nimmt es einfach gerne in die Hand.
Ja. Ja, magst du denn?
Ja, ich kann gleich nochmal weitermachen, weil das ist.
Ich glaube, jetzt ist wieder ein Cut, ne?
Das ist jetzt ein Cut. Das ist eher, soll ich sagen, Sachbuch. Es ist. Ja, es kommen viele Fakten drin vor, es ist aber journalistisch geschrieben. Mhm. Es geht um die Boomer. Ist ja jetzt in aller Munde, ne?
Ja.
Generation der Boomer.
Ja.
Das heißt ein Abschied von den Boomern. Und das ist halt so etwas, so ein Buch, das kann man in die Hand nehmen, da kann man einen Abschnitt lesen und dann kann man es auch erstmal wieder zur Seite lesen. Es sind viele kleine Episoden. Er hat das unterteilt in Kapitel.
Finde ich mich da wieder als Boomer?
Ja, du findest dich da wieder. Ich glaube, jeder findet sich wieder, obwohl es halt so ein bisschen von den studentischen Boomern dominiert ist.
Okay.
Ja, aber also zum Beispiel hier das Kapitel »Die Entdeckung der eigenen Stimme«. Als eigene Stimme verschafften sich die Boomer auf der Bühne des Tunix-Kongresses im Juni 1978 an der TU Berlin Gehör. Wir lassen uns nicht mehr einmachen und klein machen und gleich machen, hieß es in einem Aufruf, der bundesweit in kollektiv betriebenen Kneipen und in linken Buchläden ausliegt. Das erinnert mich, obwohl ich etwas später
eingestiegen bin in den linken Buchhandel.
Ja, es erinnert mich kolossal an unsere Studentenzeit und so. Also diese möchte gern Alternativen oder Spontis oder was es alles gab. Und da findet man vieles wieder. Und über manches grinst man auch so ein bisschen. Aber er hat es auch mit vielen Fakten verwoben. Und ich finde es einfach interessant.
Aber auch nur, also letztendlich ist die Zielgruppe, sind die Boomer, die das lesen.
Ja, würde ich sagen. Mm. Ich weiß nicht, ob die Jüngeren das jetzt unbedingt wissen wollen. Das ist auch so ein bisschen, teilweise auch selbstkritische Erinnerungsarbeit, die er da leistet.
Ja, aber interessant.
Sehr interessant. Aber für die Gruppe, denke ich, lohnt es sich.
Ja. Okay, Boomer, ja, sind wir schon bei gewissen Jahrgängen. Das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte, ist das neue Buch von Maxim Leo. Das heißt, Wir werden jung sein, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und ja, Wir werden jung sein. Also, tja, sterben, das ist halt so eine Sache, dass das Älterwerden und Sterben, das ist für jeden von uns eigentlich eine, ja, älter werden vielleicht nicht, aber sterben auf jeden Fall. Unausweichlich. Ja, aber gibt es vielleicht irgendwas, was diesen Alterungs- oder Sterbeprozess aufhalten könnte? Da gibt es da eine Pille dagegen oder was kann man machen? Ja, das hat sich Maxim Leo dann auch gefragt und ja, das Ganze beginnt im Grunde als Mittel gegen eine Herzkrankheit. Das Buch ist so aufgebaut, dass es bestimmte Protagonisten gibt. Es gibt zum Beispiel einen jungen Mann, der ist unheilbar herzkrank. Das ist ein Kapitel oder das ist ein Punkt, wo eine Kurzbiografie auf die geguckt wird. Dann ist ein Unternehmer da, dem es auch nicht gut geht, der schon sein Erbe verfasst hat und seine zwei Kinder in sein Unternehmen eingeführt hat. Und dann ist da eine Schwimmerin, der es nicht gut geht, die ja, die nicht mehr Weltrekorde oder die keine Rekorde mehr schwimmen kann. Eine Frau, die kein Kind bekommen kann. Und sie alle wenden sich im Grunde an der Charité, an einen Mediziner und der hat ein Mittel gegen solche Herzkrankheiten letztendlich ja erfunden. Es ist halt noch nicht erprobt. Es ist ich würde es noch nicht mal als klinische Studie betreiben. Die sind Versuchskaninchen für diese Angelegenheit und sie bekommen diese Pille verabreicht, eigentlich im Hinblick darauf, diese Herzkrankheit einzudämmen oder im Grunde nur ein bisschen um Lebensverlängerung zu betteln. Aber dann setzt halt ein ganz merkwürdiger Prozess ein. Diese Pille tatsächlich verschafft diesen Probanden Verjüngung. Das heißt, und dann wird immer auch der Prozess gezeigt, was passiert jetzt mit dem Unternehmer, was passiert mit der Schwimmerin, was passiert mit dem jungen Mann, der ja noch sehr jung ist und durch diese Pille zum Beispiel, hat gerade seine erste große Liebe gefunden, mutiert aber körperlich zum Baby. Heißt, da geht jetzt ganz vieles irgendwie nicht mehr. Die Schwimmerin wird zu einem Schwimmwettbewerb eingeladen, bricht natürlich alle Rekorde und muss sich jetzt Dopingverdachtsaugenblicken stellen. Die Enkel des Unternehmers, hupsi, auf einmal ist kein Erbe mehr da, der Vater mischt wieder mit, auch nicht schön. Und aber das klingt jetzt alles sehr witzig. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Ethikberaterin des Kanzlers, weil das hat jetzt nicht nur, das bleibt natürlich nicht nur in dieser Blase der Probanden, sondern es schlägt natürlich Kreise. Sowas spricht sich rum und dann wollt auf einmal alle haben. Klar, spontan heißt es, wow, diese Pille macht uns jung und unreflektiert wollen das natürlich ganz viele haben. Der Mediziner wird auch entführt, um an dieses Geheimnis zu kommen. Aber Maxim Leo pflicht auch dazwischen immer ethische Betrachtungen ein, in Form einer Ethikberaterin des Kanzlers, der ja dann auch politisch entscheiden muss, wie gehen wir jetzt mit dieser Erfindung um? Können wir die wirklich einfach so auf den Markt werfen? Und da kommen dann auch Betrachtungen, die kritisch mit dieser ganzen Sache umgehen, sagen, hey, was passiert denn hier mit unserer Gesellschaft, wenn keiner mehr stirbt, wenn keiner mehr alt wird? Müssen wir dann den Jungen vielleicht, dann dezimiert sich ja auch die Bevölkerung nicht mehr, müssen wir dann den Jungen verbieten, sich fortzupflanzen? Wie geht das mit der Rente? Was passiert dann überhaupt? Mhm. Also zum einen eine sehr unterhaltsame, teilweise auch wirklich lustige Sache, aber halt im Hinblick auch auf diese ethischen Betrachtungen sehr ein bisschen philosophische Angelegenheit. Ah,
ja. Also nicht rein Science-Fiction.
Nein, es ist kein Science-Fiction. Es gibt es natürlich im Moment nicht. Aber soweit ich jetzt nachgelesen habe, ist es etwas, was nicht mehr lange dauern wird. Und in Ansätzen könnte es sowas geben. Mhm. Von daher ist es jetzt nicht ganz aus dem Nichts gegriffen. Also
nicht reine Fantasy, sondern
nein, es ist keine
eine mögliche Fantasy. Entwicklung.
Es ist eine mögliche Entwicklung, die aber eher möglich ist als eher unmöglich. Mhm. Und dann tatsächlich die Frage, wie also Es ist natürlich ein Roman. Er beschäftigt sich jetzt nicht aktiv mit der Frage, wie geht man damit um, aber er wirft halt dann solche, solche Gedanken auf. Ja. Ne? Was steckt da, oder was zieht das für einen Rattenschwanz hinter sich her, wenn es sowas wirklich geben würde? Ich habe schon zwei andere Bücher von Maxim Leo geschrieben, gelesen, und die verbasteln eigentlich immer relativ ernste Themen mit einem sehr unterhaltsamen, auch ein bisschen humorvollen Unterton. Das macht die ganze Sache sehr locker, flockig, aber es ist halt ein Thema, was...
Man bleibt dann doch etwas nachdenklich
zurück. Man bleibt wirklich sehr nachdenklich zurück, absolut. Und würde sagen, gute Unterhaltungslektüre, wunderbar geschrieben, mit einem Thema, das uns alle betrifft, vielleicht irgendwann mal.
Ja.
Ja. Also, Maxim Leo, wir werden jung sein. Das passend zu den Boomern. Ne?
Ja. Was ich jetzt noch habe, sind zwei Jugendbücher. Wobei bei dem einen Jugendbuch meine Kollegin sagt, das ist doch kein Jugendbuch, schon dieser dunkle Umschlag. Und das heißt von Ilona Hartmann und heißt Klarkommen. Ist bei Ullstein erschienen.
Doch. Ist ja jetzt auch kein klassischer Jugendbuchverlag, ne?
Nein, aber was ist ein klassisches Jugendbuch, wenn du sagst, es ist für 14- bis 16-Jährige? Also ich finde, das ist ja doch oft so die Schwelle zum jungen Erwachsenen. Mhm. Und dieses Klarkommen spielt eigentlich auch nur in den Zeitraum erwachsen werden. Also Ende der Schulzeit, dann je nachdem ins Studium oder weggezogen von zu Hause, ne? Also alles diese... Ja, diese Findungsphase. Und ich habe das immer, auch das Buch kann man immer so abschnittweise lesen.
Ja, guck mal das Cover. Das sieht ja witzig aus.
Ja, die sitzt auf so einem
Holzpferd.
Ja, auf dem Holzpferd. Wie heißen die denn, die, wo man so.
Rodeo.
Ja, genau, so Rodeo-Pferd. Genau.
Ja.
Hinten drauf fett gedruckt der Satz: Ich wollte wirklich gerne meine Jugend verschwenden, aber doch nicht so. Sehr schön.
Späte Einsicht vielleicht.
Oder ja, Klarkommen ist Entlastungsliteratur für alle, die aus welchen Gründen auch immer nicht so leicht frei und jung sein können oder konnten, wie sie gerne gewesen wären. Mhm. Auch das ist ein, also für mich vom Sprachlichen her brillant geschriebener, Roman kann man gar nicht sagen. Das ist... Es gibt hier immer Kapitel, die sind dann überschrieben mit Abiball, Aufkleber.
Ach so, ich sehe schon, sind ganz kurze Kapitel.
Genau.
Ne?
Sex, alle haben nach dir gefragt, 30 Dinge, 20.
Sind die denn in irgendwie einer chronologischen Reihenfolge dann oder tatsächlich für sich, diese Abschnitte?
Die stehen schon für sich, aber die chronologische Reihenfolge ist einfach die normale das normale Älterwerden. Also es fängt an, so diese Abschnitte, ne? Ich bin gerade noch in der Schule, dann kommt Abiball und dann kommt halt so, was erlebe ich, wenn ich von zu Hause wegziehe?
Aber es gibt einen Protagonisten.
Es gibt zum Beispiel hier ein ganz kurzes Kapitel, die Überschrift heißt Kneipenjahre. Und darunter gibt es nur einen Satz: Gab's nicht.
Ja, das ist traurig.
Und
ach, ich verstehe, glaube ich, wie er das oder wie es gemeint ist, dass man bestimmte Spots anleuchtet.
Genau.
Im Leben eines Heranwachsenden, so sehe ich jetzt diese Überschriften, so Spot an, Kneipenjahre und dann darunter, wie fülle ich das mit Inhalt?
Ja,
gab's nicht.
Genau.
Ja, dann war gab's das auch, mehr gibt es dazu nicht zu sagen zu diesem Spot.
Oder jetzt zum Beispiel dieses kleine Kapitel, ich glaube, das lese ich jetzt auch mal vor, das ist wirklich schön. Noch. Irgendwann in den letzten beiden Schuljahren war ich meinen Eltern endgültig entglitten. Meinen Bruder begriffen sie noch. Er war klein und konnte nur, was sie ihm gezeigt hatten. Mir gegenüber entwickelten sie einerseits eine neue Demut, weil ich ihnen allein aufgrund meiner Schulbildung intellektuell überlegen war, und andererseits eine dornige Autorität. Ich verstand nicht, warum. Eingekeilt zwischen diesen beiden Polen verbrachten wir diese Zeit in zunehmender Stummheit, durchbrochen von auswendig gelernten Machtworten, an die ich mich aus einer Art Restloyalität noch hielt, weil ich wusste, dass ich ihnen bald nicht mehr untergeben war.
Ja, okay. Ja, so, ich verstehe ja jetzt, wie also, das funktioniert.
Also, der Spot
funktioniert.
Ist sehr dicht ja, und ja, ne, es kommt ja ganz ja wumm
obwohl ich
Eindruck rüber.
Mit Jugendbuch ist, weil, ja, ist schon eine Sprache, die schon sehr erwachsen ist auch. Ne?
Ja, mhm, also das ist keine Jugendsprache.
Ja.
Das müsste man dazu sagen.
Ja, aber ja, interessant.
Oder zum Beispiel ein ganz kleines Kapitel ist überschrieben mit Kaschmir. Es geht darum, sie hat sich einen Kaschmir-Pullover gekauft.
Ja.
Und denn sie war ja jetzt erwachsen, hat sie dann von ihrem ersten Gehalt gekauft. Und nach der ersten Wäsche schrumpfte er auf die Größe eines Schneidebretts.
Ja, das sind Lebenserfahrungen, ja.
Ich hätte gerne weinend meine Mutter angerufen, aber das ging ja als Erwachsene jetzt leider nicht mehr.
Ja.
Ende des Kapitels. Ich finde das sehr,
ja,
also
das
wirklich
stimmt,
sehr gut.
Ja, aber so ein bisschen, und, ja,
ja. Und wie gesagt,
so man sieht sich aber auch als Erwachsener, also der schon lange, lange, lange nicht mehr jugendlich ist.
Man kennt
ist
das noch.
Man kennt das so ein bisschen, ja, ja, genau. Deswegen
noch
ist es auch aus der Perspektive her wieder interessant.
Ja.
Ne? Genau.
Aber wie gesagt, wenn sich Jugendliche von dem doch eher, wie du sagst, Erwachsenenstil nicht abschrecken lassen, ist das auch wirklich ein für sie interessantes Buch, denke ich.
Ja, ist halt jetzt… Ja, nee, würde ich auch sagen. Also,
es ist einfach
jetzt
so mittendrin dazwischen.
Genau,
ne?
Genau.
Man kann es als Jugendlicher so auf
ja,
der Schwelle
genau
zum Erwachsenen lesen, und man kann es aber sehr gut auch
als Erwachsener lesen und denken, okay, Kneipenjahre bei mir.
Genau.
Gab's nicht. Ja, super.
So, und das letzte ist von Palacio. Die hat ja unter anderem auch den Roman Wunder geschrieben,
mhm,
der
ja
jetzt teilweise sogar schon als Schullektüre gelesen
ja
wird.
Verfilmt wurde.
Und ja, das ist wieder.
Wie heißt es? Wie heißt
das?
Es? Wie
oh
heißt
ja, entschuldige. Pony heißt es.
Pony.
Der Untertitel heißt: Wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg, und ist bei Hansa erschienen.
Okay.
Oh ja. Die Ilona Hartmann, klarkommen, hatte ich, glaube ich, gesagt.
Mhm.
Ja, worum geht's? Der Protagonist ist der Silas, glaube ich, 12 Jahre alt, und der muss miterleben, dass eines Nachts drei Fremde kommen und seinen Vater entführen. Und eigentlich wollen sie ihn auch mitnehmen, aber sein Vater verhandelt, dass er zurückbleiben darf auf der Farm, in dem Haus. Ja, und am nächsten Tag taucht ein geheimnisvolles Pony vor dieser Haustür auf.
Mhm.
Und jetzt weiß Silas auch, was er zu tun hat. Er begibt sich nämlich mit diesem Pony auf eine abenteuerliche Reise, um sein Paar wiederzufinden.
Oh.
Und auf der Reise passieren natürlich alle möglichen Gefahren, gut gehütete Familiengeheimnisse werden aufgedeckt. Und ja, es gibt auch die Geister der Vergangenheit. Also mhm, es kommt viel zusammen. Und super fesselnd geschrieben.
Aber so ein bisschen, nee, Fantasy kann man nicht sagen, aber
nee, ja, nee,
dass so
also ich
ein Zwölfjähriger
meine, das
sich auf ein Pony setzt, was auf einmal da erscheint, ist schon
das Pony
so ein bisschen
schon
bildreich gesprochen. Ne?
Ja,
es ist
das
so eine
Pony
Bildersache,
ist schon
ne?
eigentlich so, ne, der gute, die gute Fee oder
ja,
so,
genau,
die ihn dann
genau
begleitet
ja
auf seinem Weg
genau,
dadurch
genau
die Außenwelt.
Ja, also man muss es schon ein bisschen im übertragenen
es
Sinne
ist ein
bisschen bildhaft
ja,
verstehen.
Ja. Mhm. Es ist also nicht ein absoluter realistischer Roman.
Ja, aber schön.
Also das schon, aber wirklich sehr schön geschrieben und ja, herzerwärmend.
Herzerwärmend. Ja.
Also kann ich auch nur empfehlen, Palacio.
Für welches Alter glaubst du so ein bisschen?
So für 12 bis 14 maximal.
Alles klar. Okay. Ja, super. Sieht auch schön aus.
Ja.
Ja. Gut, dann habe ich noch ein allerletztes. Und zwar der zweite Band von der Markgrabe, ja nee, was ist es? Also er hat ja schon mal den Morgen geschrieben und jetzt hat er den zweiten Band um den Ermittler Artmeier geschrieben und das heißt jetzt Die Dämmerung. Und die ganze Sache setzt tatsächlich in der Dämmerung ein und wir befinden uns im Königswald nordöstlich von Potsdam, wo eine junge Frau, die Jägerin ist, allein durch den Wald streift und auf einmal einen gellenden Schrei hört und sie ortet den Schrei und will auch dahin, um halt vielleicht zu schauen, was da passiert ist und sieht dann einfach nur in der Dämmerung im Nebel so ein Fabel mäßig aussehendes Wesen, in der, und das sieht so ein bisschen aus wie halb Mensch und halb Tier, hat irgendwie so ein Geweih und bewegt sich aber wie ein Mensch und ganz, ganz merkwürdig. Naja, sie meldet es halt, dass da ein Schrei passiert ist und dass sie auch möglicherweise einen Schuss gehört hat. Und die Ermittlungen werden halt von Admeyer aufgenommen und es stellt sich raus, dass diese Tote oder dieses Mensch-Tier gewesen halt eine sehr bekannte Charity Lady ist. Es ist Charlotte Temple und sie ist erschossen worden und mit einem Geweih arrangiert im Wald drapiert worden. So, da werden Ermittlungen aufgenommen und schon bald gerät halt die Tochter der Ermordeten ins Visier, aber beim näherem Hinschauen werden diese Verdachtsmomente nicht erreicht und es stirbt nämlich noch eine weitere Frau auf die ganz gleiche Weise und sie war genauso wie Charlotte Temple auch für einen besonderen Medienpreis nominiert und dann fragt man sich natürlich, ist das vielleicht der Grund? Gibt es da irgendwelche Neidattacken oder irgendwie will man diese Leute aus dem Weg räumen, die sich für so ein komisches so eine komische Nominierung hergeben? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Der Autor, also Mark Rabe, pflicht immer noch so eine zweite Ebene ein, immer noch eine Ebene, die aus der Vergangenheit kommt und die immer parallel zu der laufenden Ermittlung immer noch eingeworfen wird. Und
aber man, die Vergangenheit der Protagonisten.
Man weiß es immer nicht. So. Man weiß es nicht. Es ist in dem Fall tatsächlich wird da ein junges Pärchen erstmal in Spanien auch von dem wird erzählt und das läuft erstmal parallel und man ist natürlich klar, dass es was mit der aktuellen Situation zu tun haben muss, aber man kommt erst ganz, ganz spät drauf, wie sich so dieser Zopf zu einem Ganzen verflechtet. Mhm. Und das ist das ist unterhaltend, das ist flott geschrieben, spannend, einfach gute Krimi-Unterhaltung.
Brünstig?
Ein bisschen bei Beschreiben dieser drapierten Leiche, aber sonst eigentlich nicht. Es geht auch mehr um diese psychologische Spannung, um dieses, wie ist auch diese Vergangenheit, wie ist diese zweite Ebene da, wie haben die beiden was miteinander zu tun, in dem Sinne. Mhm. Das ist einfach gut konstruiert, würde ich mal sagen. Also das hat mir schon beim ersten Band ganz gut gefallen. Und
das ist ja auch relativ dick. Ne,
es ist relativ dick. Es hat tatsächlich 500 Seiten.
Einen guten Spannungsbogen haben. Wenn man
hat er auch. Es gibt immer wieder Twists, immer wieder, dass man denkt, so jetzt haben wir den, also wir wissen, wer es ist. Und dann gibt es wieder einen Twist und dann kommen wir wieder anders um die Ecke. Aber alles für meinen Begriff sehr schlüssig. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, du denkst, oh, jetzt hat er da irgendwo was aus dem Hut gezaubert und konstruiert und das passt so gar nicht. Mhm. Nee, es passt eigentlich alles ziemlich gut zusammen und sind auch viele, wie soll ich sagen, aktuellen Themen aufgenommen, also von künstlicher Intelligenz über Kritik oder zumindest die Möglichkeiten und die Kritik von Social Media, wie wird das genutzt, um irgendwelche Morde zu vertuschen? Mhm. Also eine sehr vielschichtige, interessante, aber sehr unterhaltend geschriebene Angelegenheit.
Ja.
Ja, also Mark Rabe, Die Dämmerung, auch bei Ullstein erschienen.
Dann haben wir jetzt wirklich jede Menge
vorgestellt. Ja, wir haben jede Menge vorgestellt. Kann der nächste Urlaub kommen für euch?
Ja, sehe ich auch so. Und beim nächsten Mal ist Nina wieder da.
Nina ist wieder da und dann schauen wir mal, was das nächste Mal gibt. Als denn.
Bis dahin.
Tschüss.